Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt mit Johannes und mit Jonas. Hallo Jonas.
Hi, hi.
Wir müssen über Terrorismus reden.
Schon wieder?
Oder? Ja.
Wir reden,
was heißt schon wieder?
Terror. Wir reden ständig über Terror.
Das ist eine gute Frage, die wir uns heute auch nochmal stellen können im Laufe der Folge. Wir reden immer wieder über Terrorismus, auch in unserer heutigen Gesellschaft wird immer wieder über Terrorismus geredet, natürlich. Aber immer wieder, wenn es zu dieser großen Debatte um Terrorismus nach einem Anschlag kommt, verläuft die nach sehr ähnlichen Mustern. Und ich habe die vier Hauptpunkte, die ich jedes Mal wieder sehe, hier einmal herausgeschrieben und würde dich bitten, das einmal vorzulesen.
Okay, wir fangen an mit dem Anschlag. Der Angriff selbst erschüttert die Öffentlichkeit. Danach folgen mediale Reaktionen, Nachrichtenkanäle und soziale Medien explodieren mit Berichten, Bildern und Spekulationen. Je schockierender, desto besser. Natürlich gibt es dann auch politische Statements, Politiker treten auf, betonen, dass es ein Angriff auf die Demokratie war und drängen auf neue Maßnahmen. Das heißt vor allem mehr Überwachung, schärfere Waffengesetze oder strengere Abschiebungspolitiken. Und dann gibt es natürlich auch eine öffentliche Diskussion, auf die sich dann schnell der Fokus verlagert. Anstatt über den Anschlag oder seine Ursachen zu sprechen, dreht sich die Debatte bald um den Namen des Täters und dessen ethnischen oder religiösen Hintergrund.
Und dieses Muster, finde ich, lässt sich relativ universell auf die verschiedensten Anschläge, an die ihr aus den letzten Jahren denken könnt, in Deutschland anwenden. Vor allem, wenn es um Anschläge aus dem islamistischen Milieu ging. Seit Jahren schlage ich mir jedes Mal, wenn dieses Debattenkarussell sich wieder dreht und wieder anläuft, schlage ich mir mit den Händen vor den Kopf und frage mich, wie kann dann das denn sein? Wir leben jetzt mindestens seit dem Jahr 2001 offiziell im Zeitalter des Kriegs gegen den Terror und irgendwie auch im Zeitalter des Terrors. Und trotzdem haben wir scheinbar nichts dazugelernt. Scheinbar führen wir die gleiche Debatte heute immer noch wieder, wie wir sie nach den ersten Anschlägen geführt haben, habe ich den Eindruck. Und es gibt weder auf Seite der Medien so eine große Lernerfahrung, noch seitens der Politiker und am allerwenigsten seitens der Öffentlichkeit und des öffentlichen Diskurses. Deswegen habe ich mich zusammengerafft, die letzten Monate immer wieder mal ein bisschen hier an dem Skript gearbeitet, damit wir in einem kleinen Mehrteiler uns die Geschichte anschauen des Terrorismus. Wie alt ist Terror und was hat er für Wandlungen durchgemacht? Und uns dann vor allem im nächsten Teil auch noch die im Vergleich zur langen Geschichte des Terrors sehr kurze Geschichte des Selbstmordanschlages anschauen, um da ein bisschen einen Bogen zu schlagen und das Standardnarrativ der Forschung zum Terrorismus ein bisschen kennenzulernen. Ich glaube, das würde uns helfen, dass wir vielleicht nicht automatisch Terror verhindern können, aber wenigstens in der Lage sind, adäquater darauf zu reagieren. Ja, unsere kollektive gesellschaftliche Reaktion, auch wenn das ein sehr, sehr frommer, großer Gedanke ist, den ich da jetzt wahrscheinlich habe, anders zu strukturieren. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. So viel schon mal vorneweg, warum ich diese heutige Folge irgendwie vorbereitet habe. Ich habe hier noch ein Zitat online rausgesucht, das auch in der Wikipedia steht, von Franz Wördermann, den ich einen ganz spannenden ersten Aufhänger zum Thema Terrorismus finde. Ist ein Journalist, der das definiert hat. Und zwar im Gegensatz zum Guerilla.
Der Guerilla besetzt tendenziell den Raum, um später das Denken gefangen zu nehmen. Der Terrorist besetzt das Denken, da er den Raum nicht nehmen kann.
Was sind deine ersten Eindrücke von dieser Definition?
Dass was Wahres dran ist. So diese Angst vor dem Terror, diese Saat, die gestreut wird, ist ja die Wirkung, die erzielt werden soll mit den Anschlägen. Daher verstehe ich das jetzt so. Und der Guerilla, das ist ja mehr ein fortdauernder Konflikt. So ein Terrorangriff ist ja meistens, das geht dann über einen kurzen Zeitraum.
Es gibt auch längerfristige Terrorkampagnen oder staatlichen Terror, der dann vielleicht langfristig
werden kann.
Ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, der Begriff des Guerillas kommt ja auch aus dem spanischen Befreiungskampf gegen Napoleon. Also nachdem Napoleon Spanien übernommen hatte, gab es einen Volksaufstand, also einen antifranzösischen Kampf jedenfalls, dem sich alle möglichen nicht offiziellen Gruppen und nicht offiziellen Bürger angeschlossen haben, die keine Soldaten waren. Und der Guerilla ist quasi der kleine Krieg. Und der Guerriero ist dann auch der, oder die Guerriera, die kleine Kriegerin. Und so wurde dieser nationale Befreiungskampf im Spanischen ursprünglich genannt. Und so kam der Begriff Guerilla dann auch übers Englische in die anderen Sprachen. Und es ist eigentlich das Missverständnis eines englischen Generals, der dachte, ah ja, Guerilla ist der Guerilla-Kämpfer, aber tatsächlich ist der Guerilla, ist das der kleine Krieg an sich. So ein bisschen, was da verloren gegangen ist in der Übersetzung. Währenddessen die Engländer haben auf Seiten der Spanier gegen Napoleon gekämpft, von daher waren die quasi Verbündete. Und der Guerilla versucht quasi ihr Raum zu besetzen, tatsächlich wie in einem Bürgerkrieg Territorien zu erobern. Während der Terrorist an sich nicht das Territorium erobern will, sondern den mentalen Raum nehmen will, sich des öffentlichen Diskurses bemächtigen will durch seine terroristische Tat. Anstatt quasi Land einzunehmen, zu sagen, ich verändere das Denken der Menschen dann nachträglich, wird gesagt, ich brauche kein Land einzunehmen. Ich besetze die Gedanken der Menschen, ohne dass ich das Land nehme. Ich kann sie auch anders beeinflussen durch Terror. Und damit fällt Terrorismus auf jeden Fall schon also mit unter dieses Spektrum der Propaganda der Tat, die wir ja auch in den Ursprüngen des Faschismus zum Beispiel gesehen haben, Georges Sorel und andere Themen, die wir schon angesprochen hatten in diesem Podcast. Und es, die Frage ist, wie lange gibt es das schon? Wie lange gibt es schon Terrorismus in unserer menschlichen Geschichte? Und je nachdem, welchem Historiker man da folgt oder welcher Historikerin, ist es unterschiedlich lang in die Vergangenheit zurückprojizierbar, dieses Bild des Terroristen. Wenn wir uns die Standarderzählung aber anschauen, und da bauen wir heute hauptsächlich darauf auf, wir können in der Zukunft auch gerne mal noch eine dritte Folge oder vierte Folge zum Terrorismus machen, wo wir dann das Standardnarrativ alle kennen und uns freier mit anderen Sachen beschäftigen. Aber das Standardnarrativ setzt den Anfang des Terrorismus ungefähr ins erste Jahrhundert nach Christus. Und hier habe ich einen kleinen Text für dich, Jonas, der uns hoffentlich mental in diese Szenerie im ersten Jahrhundert nach Christus zurückversetzen kannst, zu den ersten Terroristen.
Im ersten Jahrhundert nach Christus ist Jerusalem fest in der Hand der Römer. Die Stadt steht unter strenger Kontrolle der Besatzer, doch nicht nur die römische Präsenz sorgt für Angst und Unsicherheit. Eine tödliche Bedrohung lauert auch innerhalb der eigenen Bevölkerung. Die Sikari, spricht man die so aus? Die Sikari. Diese extremistische Gruppe, benannt nach der Sika, einem kurzen Dolch, hatte sich zum Ziel gesetzt, alle zu eliminieren, die verdächtigt werden, mit den römischen Besatzern zusammenzuarbeiten. Flavius Josephus, ein römisch-jüdischer Historiker, beschreibt eindrücklich die von Terror geprägte Atmosphäre Jerusalems. Die Sikarii operierten im Verborgenen, meist inmitten öffentlicher Veranstaltungen oder religiöser Feste, wo sie sich unauffällig unter das Volk mischten. Ihre bevorzugte Methode war heimtückisch und tödlich. Mit unter ihren Gewändern versteckten Dolchen stachen sie auf ihre Opfer ein. Vermeintliche Verräter und Kollaborateure, die in ihren Augen die römische Herrschaft unterstützten. Das Perfide an ihren Angriffen war nicht nur die Brutalität, sondern auch die Kalkulation. Sie warteten gezielt auf Momente, in denen die Menge dicht gedrängt war, etwa bei Feierlichkeiten im Tempel oder großen Markttagen. Sobald das Opfer gefunden war, stachen die Sikarii zu, oft mehrmals, bis das Ziel regungslos zu Boden sank. Doch damit endete die Inszenierung nicht. Die Mörder schrien zusammen mit den Umstehenden in vorgetäuschter Empörung auf, spielten die entsetzten Zuschauer, um jede Aufmerksamkeit von sich abzulenken. In der allgemeinen Verwirrung und Panik konnten sie sich unbemerkt wieder in die Menschenmenge mischen und verschwinden. Ihr Ziel war es, durch gezielten Terror eine Atmosphäre der Paranoia und Angst zu schaffen. Niemand konnte sich sicher sein, wer der Nächste auf der Liste der Sikarii sein würde. Nachbarn, Freunde oder Familienangehörige könnten plötzlich als Verräter denunziert und von der Gruppe angegriffen werden. Diese perfide Strategie sorgte dafür, dass das Vertrauen in der Gemeinschaft zerbrach. Der Hass auf die Römer, aber auch auf diejenigen, die verdächtigt wurden, mit ihnen zusammenzuarbeiten, wuchs. Die Taktik der Sikarii war mehr als nur eine Methode des Mordens, sie war eine psychologische Waffe. Ihre Angriffe waren gezielt und kalkuliert, um maximale Verunsicherung zu verbreiten. Sie wollten, dass sich die Menschen ständig beobachtet fühlten, dass sie sich nicht einmal in ihrer eigenen Stadt sicher wären. Jeder konnte potenziell zum Ziel werden. Und genau das machte die Bedrohung durch die Sicarii so allgegenwärtig und schrecklich. In dieser Umgebung war es für die römischen Besatzer aber ebenso schwierig wie für die lokale jüdische Elite, Kontrolle und Ordnung aufrechtzuerhalten. Der Terror der Sicarii war ein ständiger Stachel im Fleisch der römischen Herrschaft, ein symbolischer Widerstand gegen die Besatzung, der gleichzeitig die eigene Gesellschaft zermürbte.
Und diese Standarderzählung, dass die Sicarii eben die erste wahrhaft terroristische Vereinigung waren, geht auf Walter Laqueur zurück. Laqueur ist einer der zwei Historiker, die das Standardnarrativ, Laqueur ist der Historiker von den beiden, die das Standardnarrativ besonders geprägt haben. Und der zweite, der diese Terrorismusgeschichte mitgeformt hat, dieses Standardnarrativ, ist der Politikwissenschaftler David Rappaport, der heute immer wieder aufkommt. Also Laqueur und Rappaport sind so die beiden großen Namen in der Terrorismusgeschichte, die auch immer wieder aufkommen und auf die sich auch alle anderen moderneren Leute irgendwie, an die sich dann an dem Standardnarrativ abarbeiten, wenn sie das kritisieren. Aber alles passiert irgendwie in Bezug auf Laqueur und Rappaport so. Rappaport ist auch derjenige, der von 4 aufeinanderfolgenden Wellen des Terrors eingeht, die im späten 19. Jahrhundert losgehen mit anarchistischem Terror, dann eine antikoloniale Welle, dann eine neue linke Welle und dann die religiöse Welle, die seiner Meinung nach so 1779 mit der Revolution im Iran startet und von dort aus quasi dann bis jetzt ungefähr die 4. Welle bestimmt. Und die Frage ist natürlich, die wir uns am Ende dann auch noch in der 2. Folge stellen werden, ist, was ist eigentlich die 5. Welle? Was kommt denn eigentlich da jetzt wahrscheinlich als nächstes Großes, wenn man diesem Standardnarrativ und der Forschung da folgt? Die Wellen waren ungefähr alle ähnlich lang, was ganz interessant ist, unterscheiden sich aber extrem in ihren Methoden, in ihren Zielen. Und also eigentlich, außer dass es eben um Terror geht, in allen gibt es da schon fundamentale Unterschiede. Und ja, jetzt fragt man sich natürlich, wie kann denn das sein? Terror ging ja nicht irgendwie erst im 19. Jahrhundert los. Es gab ja, wir haben die Sicarii gerade besprochen, es gab ja durchaus Beispiele aus der Geschichte, wo gezielt in großem Maßstab oder anders getötet wurde, um Leute einzuschrecken, um Leute einzuschüchtern, um Schrecken und Terror zu verbreiten. Und da sind wir jetzt eben bei dem Problem, was ich mit Jonas in der Vorbesprechung auch schon ein bisschen angeschnitten hatte, dass es sehr schwer ist, den Terror zu begrenzen und zu definieren vor allem. Aber diese Terrordefinition der Moderne schließt jetzt nicht zwingend irgendwie frühere Narrative aus. Also die Sicarii gehören genauso dann dazu, je nachdem, wen man fragt, wie auch die sehr bekannten Assassinen, die ja auch in den Wortschatz eingegangen sind. Sicarii ist, glaube ich, in Südamerika und so immer noch ein Begriff für einen anheuerbaren Mörder. Also die Sicarii haben auf eine Art und Weise als Äquivalenten der Assassinen auch mitgelebt, überlebt und sind in den Sprachgebrauch eingegangen. Auf Französisch sagt man auf Deutsch auch jemanden, eine Assassination, jemand auf Französisch und auf Englisch to assassinate someone, ist quasi der Begriff für ein Attentat und ein gezielter Mord, ja auf historische Vorbilder zurückgeführt worden, nach denen das gemodelt ist und nach denen das sogar benannt wird heutzutage. Ja? Also sowohl Sicari als auch Assassin. Du schaust kritisch. Sag mal was, Jonas.
Ich schaue nur kritisch, weil ich mir gerade gedacht habe, als du die Wellen aufgezählt hast, anarchistisch, antikolonial, neue Linke, dann die religiöse Welle. Wo ist denn die faschistische Welle? Also wird der ganze rechte Terror so ein bisschen ausgespart oder ist der einfach schon eine eigene große Kategorie, mit der wir uns ja auch viel beschäftigt haben in anderen Folgen?
Ganz spannender Punkt. Können wir schon ein bisschen vorgreifen. Der Rechtsterrorismus ist tatsächlich die Art des Terrorismus, der in der Geschichte der letzten 100 Jahre in Deutschland auch die meisten Menschen zum Opfer gefallen sind. Also zum Beispiel die 400 Femenmorde in der Weimarer Republik allein. Aber er wird immer wieder gern ein bisschen ausgeklammert. Und die große Prognose von vielen Wissenschaftlern ist eben, dass die 5. Welle vor allem von Rechtsterrorismus geprägt werden wird im Westen und potenziell aber auch so eine neupagane religiöse Ebene, wie wir das ja auch beim esoterischen Hitlerismus und so gesehen haben, der durch das Internet in rechten Kreisen ja tatsächlich auch Schwung aufnimmt, die Bekanntheit und das Faible für solche Sachen. Und dass deswegen die Prognose für die fünfte Welle tatsächlich die ist, dass es wahrscheinlich eine rechtsterroristische ist mit religiösen Elementen.
Super Mischung, oh mein Gott. Ja, aber ja, allein wenn wir erst an Hanau denken, an die NSU-Morde, ist ja auch alles noch nicht lange her.
Genau, also uns gibt da ja, also von den Wehrsportgruppen in den 70er Jahren irgendwie bis heute eine starke Kontingenz, was irgendwie, also eine Kontinuität, jetzt benutze ich das Wort Kontingenz wieder, eine starke Kontinuität und lange Tradition, was Rechtsterrorismus in Deutschland angeht. Wir haben ja auch eine Folge über den Ku Klux Klan in Deutschland gemacht, die könnt ihr euch auch gerne anhören, wo es um sowas, also was ja eigentlich auch hier in den Themenkomplex ganz gut mit reinpasst. Was interessant ist, dass wir, bevor wir diese vier großen Wellen anschauen, tatsächlich wenige historische Gruppen identifizieren können, die hauptsächlich terroristisch agiert haben, wie die Sicarii eben. Ja, also das ist tatsächlich ein Phänomen, was wir vor allem ab dem 19. Jahrhundert sehen. Und bevor wir jetzt mit der ersten Welle richtig einsteigen, möchte ich mich eben noch diesem zweiten großen Beispiel aus dem Mittelalter ein bisschen widmen. Das antike große Beispiel sind die Sicarii, die dann das Wort für den Meuchelmörder im Spanischen, im Modernen geprägt haben, vor allem in Lateinamerika. Und das mittelalterliche Modell, die Assassinen haben, wie ich schon erwähnt habe, auf Englisch und auf Französisch und eben auch auf Deutsch und auf vielen anderen Sprachen den Begriff für den gezielten Mord eben geprägt. Und die Assassinen. Was weißt du über die Assassinen, Jonas? Ich bin interessiert an deinem Bild der guten Assassinen im Mittelalter.
Das ist nicht so ausgeprägt, mein Bild. Ne? Ich habe nie Assassin's Creed gespielt oder so. Vielleicht gibt es da andere, aber ich glaube, da wird die Welt ganz schön aufgemacht. Aber I don't know. Ich weiß nicht viel.
Aber irgendwas weißt du doch sicherlich über sie.
Naja, Auftragsmörder aus Persien.
Gut, 100 Punkte, richtig. Ursprung Nordpersien, also da Kaspisches Meer und die Berge im Norden, nördlich von Teheran. Da ging die ganze Sache, wie wir es kennen, mit den Assassinen tatsächlich los. Alamut.
Und auch irgendwie religiös oder mystisch angehaucht, das Ganze. Das habe ich noch im Kopf.
Es gibt eine extrem wichtige religiöse Komponente, zu der wir jetzt gleich kommen werden, wo ich den religiösen Hintergrund der Assassinen bzw. der Nazari-Ismailiten kurz mal aufklären muss, weil das ist, denke ich, der elementare Teil, der immer komplett ausgelassen wird, wenn es um die Assassinen geht. Es wird immer viel Zeit darauf verschwendet, darüber zu reden, dass der Name anscheinend was mit Haschisch zu tun hätte und tatsächlich sehr wenig auf die tatsächlichen Hintergründe, warum denn davon, also was war da überhaupt los, dass es diese Bewegung und diese Sekte gab, die so einschneidend war, dass sie ja, also wie gesagt, alle europäischen Sprachen damit irgendwie beeinflusst haben.
Haschaschinen.
Die Assassinen selber haben vom 11. bis ins 13. Jahrhundert als Terrorsekte operiert und waren vor allem in Persien und dem Irak und in Syrien aktiv. Die religiöse Komponente, die ich gerade schon angesprochen habe, ist das gerne ausgelassen wird aus der Standarderzählung, dass die Nazari-Ismailiten, die sehr eng mit den Assassinen zusammenhängen, also die Assassinen waren alles Nazari-Ismailiten, die größte Gruppe der ismailitischen Muslime sind. Und die Ismailiten sind nach der 12er-Scharia der zweitgrößte Zweig der Schia. Also wenn wir kurze Geschichte des Islam, wir haben zwei Hauptzweige, die Sunni und die Schia. Das ist den meisten Leuten noch bekannt. Es gibt dann noch andere Zweige, auch über die wir mal separat, also gern mal eine Folge zur Religionsgeschichte machen, fände ich sehr spannend. und die Schiiten, wenn man an die Schiiten denkt, denkt man hauptsächlich an die 12er Schia, also den Glaube an 12 erleuchtete Imame, die Weisheiten nach Mohammed noch verbreitet haben, oder 11, davon sind noch nicht alle da und der letzte kommt noch oder so. Alle Cheaten bitte in die Kommentare schreiben, was ich gerade hier falsch erzähle. Ich freue mich auf die Korrektur. Auf jeden Fall gibt es innerhalb des Schiitentums eben Untergruppen und die Ismailiten sind die zweitgrößte, also sind die zweitgrößte Gruppe nach der Zwölfer Schia und die Nisari-Ismailiten die größte. Und die gibt es heute noch. Das ist das Spannende, was immer vergessen wird. Wenn man sagt, die Assassinen waren von 11. bis ins 13. Jahrhundert aktiv, dann wird gerne ausgelassen, dass es eben heute auch noch Nisari-Ismailiten gibt. Die Nisari-Lehren betonen die unabhängige Argumentation, den Pluralismus, also ganz konkret die Akzeptanz rassischer, ethnischer, kultureller und interreligiöser Unterschiede und soziale Gerechtigkeit. Und rate mal, wo der Sitz des weltweiten ismailitischen Imamats sich befindet seit 2018.
So, das ist eine gute Frage. Ich tippe mal auf Syrien.
Ganz knapp daneben in Lissabon, Portugal. Also wenn er das nächste Mal, ja. Okay. Der Aga Khan, derzeit Aga Khan IV., ist geistige Oberhaupt und der hat einen Deal ausgearbeitet mit der portugiesischen Regierung und die haben jetzt quasi ihr Imamat, Glaubenszentrum, wo auch das Glaubensoberhaupt lebt und Audienzen gibt und so weiter, ist eben in Portugal, in Lissabon.
Wie kommen die da hin?
Ich meine, die betonen mittlerweile, seit sie aufgehört haben, Leute mit Dolchen zu ermorden, geht es ihnen um kulturelle und interreligiöse quasi Pluralismus und dann kann man doch gut auch nach Portugal. Ich glaube tatsächlich, müsste man mal noch genauer recherchieren, aber es gibt zum Beispiel, die sind auch dann später mit dem British Raj nach Mumbai gezogen und es gibt heute auch noch in Indien viele Nisari-Ismailiten. Also es ist nicht nur so, als wäre jetzt Lissabon die einzige Option gewesen und es gäbe sonst keine mehr auf der Welt, sondern es gibt zwar, müsste man mal mit Aga Khan drüber reden, was da der genaue Plan war. Vielleicht laden wir mal den Podcast ein, vielleicht hat er mal Lust, sich das zu erklären. Was ist denn jetzt der Ursprung? Warum haben sich die Nisari-Ismailiten von den anderen getrennt? Und was ist der Grund, warum die Assassinen dann auch, was ist der Grund, warum diese religiöse Basis dazu führt, dass sie am Anfang eine ganz bedeutende Terrorkampagne über mehrere hundert Jahre zu fahren? Die Geschichte der Nisari-Ismailiten beginnt also laut der eigenen Mythologie und der eigenen Geschichtsschreibung eben mit einer ununterbrochenen Kette von Imamen, die bis auf Ali ibn Abi Talib, den von den Schiiten als Nachfolger Mohammeds anerkannten Imam, zurückgeht. Also da die große Trennung zwischen Schia und Sunni eben auch in den Nachfolgestreitigkeiten, wer der Nachfolger Mohammeds werden sollte, und Uneinigkeit, eine große Schlacht und die Schiiten verlieren. Und dadurch das große erste Schisma des Islams, das ja bis heute noch irgendwie die Politik bestimmt im Mittleren Osten. Ein entscheidender Wendepunkt war der Tod des Fatimiten-Kalifen Al-Mustansir im Jahr 1094. Obwohl er seinen älteren Sohn Nisar als Nachfolger bestimmt hatte, setzte der mächtige Wesir Al-Afdal, dessen jüngster Bruder Al-Mustali auf den Thron. Also sein Bruder Al-Mustali auf den Thron. Nisar versuchte in Alexandria Unterstützung zu gewinnen, wurde aber besiegt und schließlich hingerichtet. Dies führte zur Spaltung der Ismailiten in zwei Lager. Auf der einen Seite die Nisari, die Nisar, den Sohn, unterstützt haben des Kalifen, und die Mustali, die sich mit der neuen Macht, dem neuen Machthaber eben arrangiert haben. Der Gründer der Assassinen, Hassan Isaba, kam aus einer schiitischen Familie, war zu der Zeit, als das alles passiert ist, selber in Alexandria, hat es miterlebt, dieses Schisma quasi, und hat sich eben Nisar persönlich verpflichtet gefühlt und ist dann mit ein paar Leuten in den Norden Persiens, also weit weg von Alexandrien, gegangen, hat dort eine Festung erobert und angefangen, von dieser einen Festung quasi ein Reich aufzubauen, von hauptsächlich in den Bergen gelegenen Festungen. Und weil die Nisari-Ismailiten immer in der Unterzahl waren und quasi immer auch in Gegenden gelebt haben, wo die Mehrheit entweder Zwölfer Schia oder Sunni waren, haben sie sich eben auf diese extreme Methode verlegt, ihren politischen Willen durchzusetzen, indem sie gezielt politische Morde verübt haben. Also sie konnten quasi keine offenen Feldschlachten riskieren und haben alternativ einen Weg gefunden, zu sagen, okay, jeder, der uns irgendwie politisch entgegenstellt, wird von uns ermordet mit einem Dolch. Zikari ist das. Die ganze Geschichte mit dem Haschisch ist wahrscheinlich ein Missverständnis, wie das oft so ist. Und es geht eher darauf zurück, dass Hassan Isaba, der Gründer der Assassinen, seine Jünger Assassinen nannte. Leute, die dem Fundament des Glaubens treu sind. was jetzt nicht konkret was mit Kiffen zu tun hat. Und aus diesen Assassinen wurde wahrscheinlich der Haschischine oder der Assassin verballhornt. Und die Referenz zum Haschisch ist wahrscheinlich eher ihren politischen und religiösen Gegnern zuzuschreiben. Ich habe jetzt hier für dich ein Zitat von Wilhelm von Tyros rausgeschrieben, der eine Geschichte der Taten jenseits des Meeres verfasst hat im Mittelalter.
Ihre Unterwerfung und ihr Gehorsam ihm, also dem alten Mann des Berges, gegenüber, ist so groß, dass sie nichts für zu hart oder zu schwierig halten und selbst die gefährlichsten Aufgaben auf seinen Befehl hin eifrig übernehmen. Wenn es einen Fürsten gibt, der den Hass oder das Misstrauen dieses Volkes auf sich gezogen hat, legt der Häuptling einem oder mehreren seiner Anhänger einen Dolch in die Hand. Die so Bezeichneten eilen sofort davon, ohne Rücksicht auf die Folgen der Tat oder die Wahrscheinlichkeit der eigenen Flucht.
Sehr berühmt waren dann auch Marco Polos Erzählungen, die sich auf chinesische Quellen stützen, die eben auch über die Assassinen geschrieben haben und sehr ähnlich, also die gleiche Propaganda quasi auch wie im Westen verbreitet haben. Da ging es dann eben viel darum, dass die mit Drogen und sinnlichen Lüsten verführt werden und dadurch in den Palästen des Lustgartens so einen paradiesischen Garten gäbe und er dort quasi das zur Indoktrinierung benutzt, um die Leute dazu zu treiben, so einen absoluten Gehorsam zu haben bei ihren Anschlägen. Das war quasi so die Erzählung, die man von verschiedenen Quellen aus Europa wie auch aus China gefunden hat über sie. Tatsächlich gibt es daran mittlerweile Zweifel von der Forschung, weil diese Gärten irgendwann gefunden worden wären, spätestens als die Mongolen dann jede einzelne dieser Festungen belagert und dem Erdboden gleichgemacht haben. Tatsächlich waren das wahrscheinlich Erzählungen, die Feinde über die Ismailiten verbreitet haben. Das hat sich man wusste nicht genau, was die in ihren Bergburgen so genau machen. Die waren sehr unzugänglich und sehr leicht zu verteidigen und dementsprechend war es sehr naheliegend, quasi Geschichten über die Ausschweifungen, die dort passieren müssen, zu erfinden. Und das wurde dann später von Orientalisten aus Europa im 19. Jahrhundert auch zur Standarderzählung erhoben. Und das hat seitdem unser Bild der Assassinen extrem geprägt. Tatsächlich ist der religiöse Hintergrund und die Herangehensweise aufgrund, dass sie eine extreme Minderheit sind und aber im Großen die Politik im Nahen Osten beeinflussen wollen, etwas, was sehr modern anmutet, sage ich jetzt mal, wenn wir uns die Terrorismusgeschichte anschauen. 1088 eroberte Hassan eben diese Festung Alamut, was dann zum Zentrum wurde für die Nisari-Ismailiten. Und er war durchaus so ein Glaubensführer dann schon auch oder eine sehr wichtige Person in der Bewegung, weil er eben sowohl eine aktive Mission für diese Glaubensrichtung aktiviert hat und aufgebaut hat und eben auch generell eine sehr gut strukturierte Gemeinschaft organisiert hat, wo es Kämpfer gab, die Fidai genannt wurden und Missionare, die Dai genannt wurden. Und die Fidai waren eben für ihre Bereitschaft bekannt, diese gezielten Attentate auszuüben gegen Täter, gegen politische und militärische Ziele. Das finde ich dabei ganz wichtig zu erwähnen, dass eben immer nur militärische und politische Ziele angegangen wurden. Bei den Assassinen hat es noch keine Rolle gespielt oder hat es eine geringere Rolle gespielt, wie es heute das tut und vielleicht auch eine geringere Rolle, wie es bei den Sicarii gespielt hat, eben Zivilisten zu töten und vor allem dadurch für Terror in der Bevölkerung zu suchen. Der Terror der Assassinen war vor allem gegen Herrschende gerichtet. Die, die Angst haben mussten, Saladin hatte schreckliche Angst. Keine Ahnung, so die, wenn du ein Entscheidungsträger warst im Mittelalter, im Mittleren Osten und dich gleichzeitig mit den Ismailiten angelegt hast, dann hattest du halt große Angst davor, dass jemand nachts in dein Schlafzimmer kommt. Oder sich der Priester, der sich seit 3 Jahren bei dir im Hof befindet, auf einmal als Undercover-Agent entpuppt und ein Messer zieht und dich erdolcht. So, als Fidai enttarnt.
Ja, hier würde ich gerne mal den Fun-Fact einwerfen, dass William Burroughs, über den wir auch eine Folge gemacht haben, der Schriftsteller, bezieht sich in seinen Werken, vor allem nach Naked Lunch, taucht Hassan Isaba in fast allen seinen Büchern auf. Er hatte eine große Faszination für diesen Mann. Ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, weil er eben, also dass die Assassinen gegen, ja, dann eher gegen politische Gegner vorgegangen sind, weil Burroughs war ja auch eher so ein radikaler Denker und Mensch und der, ja, der Autorität kritisch gegenüberstand. Deswegen glaube ich, dass er daran gefallen hatte und auch mit seiner Faszination. Gerade für den mystischen Islam könnte das da schon ganz gut passen. So reibe ich mir das zusammen, aber das ist so eine Sache am Rande.
Ja, wahrscheinlich auch, weil der Staat, also der Burroughs antistaatliche Tendenz hat sich natürlich auch immer vor allem dahin erstreckt, dass der Staat ihm verbieten wollte, Heroin zu nehmen in rauen Mengen und Leute zu erschießen, beziehungsweise mit seiner Frau oder auch die fragwürdigen Aktivitäten, was ihn denn tatsächlich nach Marokko getrieben hat, außer dem Opium. Aber es ist eine harte Folge zu Ginsberg mit drüber. Aber genau, die Faszination für Hassan Isaba ist auf jeden Fall sehr groß. Das Problem ist, dass sehr viele, die eben Schriftsteller im 19. und 20. Jahrhundert, die mit ihm diese Faszination hatten, halt vor allem nur orientalistische Standardwerke hatten, um sich zu informieren.
Ja.
Das heißt, dieses Bild ist dann eben sehr geprägt von den Sachen, die Marco Polo da zitiert und so. Ich habe mir mal eine sehr lange Liste herausgesucht von berühmten Opfern der Assassinen zwischen dem Jahr 1092 und 1130. Die müssen wir jetzt nicht alle vorlesen. Die habe ich ja nur reinkopiert, um dir tatsächlich einen Eindruck davon zu vermitteln, wie weitreichend diese Folge war. Also nachdem dann Al-Amud erobert war und quasi der Norden Irans zu so einer Herrschaftsbasis für Hassan Isaba war, sind sie dann auch nach Syrien, also bis an die Küste zum Mittelmeer expandiert, durch nördliche Syrien und so, überall, wo es Gebirge gab und was sich gut zurückziehen konnte. Und haben da zeitweise, also im Jahrestag, die syrischen Herrscher weggemeuchelt, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Und ich habe schon erzählt, Saladin hatte große Angst. Und es gibt eben diese Geschichte, dass er nachts um sein Zelt kein Sand, ich glaube Asche hat verstreuen lassen, um Fußstapfen zu erkennen und doppelte Wachen und was weiß ich. Und dann ist er aufgewacht und hatte ein frisches Gebäck neben seinem Bett stehen und eine Notiz, dass er eben tot ist, sobald er sich gegen die Ismailiten wendet. Und er hat danach selber anscheinend geschworen, dass es Hassan Isaba persönlich war, der sich da aus seinem Zelt gestohlen habe. Also es gibt coole Anekdoten zu dem Mann historisch und er hat auf jeden Fall diese PR-Arbeit sehr, sehr erfolgreich durchgeführt, weil die Ismailiten eben immer so ein Wägeln an der Zunge waren. Also es gab dann Kontakt zwischen den Kreuzfahrern und den Assassinen. Die fallen da eben in eine sehr interessante Zeit hinein. So die Zeit der Kreuzzüge, gleichzeitig kommen die Mongolen und die Seldschuken und wer alles in der Zeit am Start war. Und die Assassinen spielen immer eine für ihre Anzahl extrem überproportionale Rolle in den Gedanken all der Herrscher zu der Zeit. Und das macht eben ihren Terror so effektiv. Sie müssen zu dem Zeitpunkt noch keine breite Öffentlichkeit von irgendwas überzeugen. Es reicht, wenn alle Herrschaftsfamilien Angst haben. So. Und das ist auf jeden Fall was wir in der ersten Welle, mit der wir jetzt gleich anfangen, uns quasi zu beschäftigen, auch wiederfinden werden bei den Anarchisten. Die Anarchisten haben ja sehr ähnlich wie die Assassinen vor allem Aristokraten und Politiker als Ziele gehabt, aber eben vor allem die vielen berühmten Anschläge auf die Aristokratie im langen 19. Jahrhundert, wo die Anarchisten zur ersten großen Schreckgestalt quasi der Öffentlichkeit wurden. Ganz kurz, um die Assassinen abzuschließen, nachdem sich dann die Seldschuken ziemlich lang die Zähne an den Gebirgsfestungen ausgebissen haben, haben die Mongolen dann letztendlich 1252 mehr Erfolg und schaffen es, die meisten, also Al-Amud und die meisten anderen Festungen zu erobern. Wenn man einfacher in Iran reisen könnte, wäre das für Leute, die gern bergsteigen und wandern, ein sehr schönes Ziel. Also Al-Amud, die so ein paar Krähenfestungen der Assassinen im Iran zu besuchen, da könnte man schön hinwandern. Das sind wunderschöne, pittoreske Festungen, die sich da an unmöglichen Orten in den Bergen befinden. Und selbst wenn man heute noch Bilder der Ruinen sieht, wundert man sich, wie das jemals von jemandem eingenommen werden konnte. Aber die Mongolen hatten zu der Zeitpunkt schon sehr, sehr erfahrene chinesische Ingenieure mit dabei, die sich dann darum gekümmert haben. Ja, also das war dann der Fall. Und danach waren die Assassinen eigentlich keine politische Entität mehr, die besonders wichtig war. Aber der Nizari-Ismailismus hat eben weiter existiert. Und die Geschichte endet nicht damit, dass die Bibliotheken von den Mongolen geplündert werden in Al-Amud, sondern es gibt eine Kontingenz bis heute. Und bis heute eine Glaubensgemeinschaft, die ihren Hauptsitz in Portugal hat. So viel zu den bekanntesten mittelalterlichen Terroristen, die man so vor sich hat, wenn man an mittelalterlichen Terrorismus denkt. Und jetzt willkommen beim modernen Terrorismus.
Wir machen einen großen Sprung.
Ja, wir machen einen großen Sprung, weil es gibt natürlich noch super viele spannende Beispiele für auch aus verschiedenen Kriegen, wo, keine Ahnung, der Schweizer, der beim Unabhängigkeitskampf berühmt wurde, weil er sich selber geopfert hat. Und es gibt da verschiedene historische Beispiele für gefeierte Nationalhelden, die auf eine Art und Weise, die gefeierte Nationalhelden, weil sie sich selber eben geopfert haben für irgendwas. Aber darum geht es ja jetzt gerade weniger, sondern worum es uns jetzt geht, sind ja die Terroristen und auch so ein bisschen das Standardnarrativ, und das steigt eben mit der ersten Welle ein. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit anarchistischen Terroristen, und die ersten da sind die anarchistischen Terroristen in Russland.
Am 13. März 1881 verlässt Zar Alexander II. An einem verschneiten Tag den Michailowski-Palast in St. Petersburg. Begleitet von seiner berittenen Kosakengarde fährt er in seiner Kutsche an Gribojedow-Kanal entlang. Plötzlich spricht die Stille. Ein Attentäter wirft einen Sprengsatz auf die kaiserliche Kutsche. Ein Kosake stirbt. Die Kutsche wird beschädigt. Doch Alexander überlebt den ersten Anschlag. Anstatt in Sicherheit zu fliehen, wie seine Männer es dringend fordern, will der Zar den Angreifer zur Rede stellen. Diese Entscheidung kostet ihn jedoch das Leben. Während der Zar noch am Ort des Anschlags verweilt, erhält ein zweiter Attentäter, Ignazi Krinevitzki, die Gelegenheit, seine Bombe zu zünden. Der Polizeichef des Zaren erinnert sich später: Die erneute Explosion machte mich taub und warf mich zu Boden. Aus dem Nebel von Rauch und Schnee hörte ich plötzlich die schwache Stimme seiner Majestät: Hilfe! Als der Polizeichef schließlich den Zar erreicht, sieht er Alexander halb sitzend auf den rechten Arm gestützt. Zunächst glaubt er, der Kaiser sei nur schwer verwundet. Doch beim Versuch, ihm aufzuhelfen, bemerkt er das wahre Ausmaß der Verletzungen. Alexanders Beine sind zerschmettert. Das Blut strömt unaufhaltsam. Nur wenig später erliegt der Zar seinen Verletzungen. Der Anschlag war von der revolutionären Gruppe Narodnaya Volja geplant, die Propaganda der Tat als Mittel zur politischen Veränderung sah. Für sie war Alexanders Ermordung ein symbolischer Akt, um den Autokraten zu stürzen. In der Nacht vor dem Attentat hatte Krinevitzki, der sich bewusst war, dass er sein Leben opfern würde, geschrieben: Ich werde keinen Tag, keine Stunde den Triumph unserer Sache erleben. Aber ich glaube, dass ich mit meinem Tod meine Pflicht vollständig erfüllen werde. Alexander II., der als Befreierzar bekannt war, hatte zahlreiche Reformen durchgeführt, darunter die Abschaffung der Leibeigenschaft im Jahr 1861. Dennoch blieb er für viele revolutionäre Bewegungen das Symbol der Autokratie, und seine Ermordung sollte ein Wendepunkt in der russischen Geschichte werden.
Was wir jetzt hier das erste Mal sehen, ist, dass das Ganze eben symbolisch durchgeführt wird, um der Öffentlichkeit ein Zeichen zu geben, quasi für die Veränderung, die jetzt kommen soll. Und wir gleichzeitig das erste Mal den Einsatz von Bomben sehen. Mhm. Also der große Unterschied ist natürlich, dass 1869, 68 TNT erfunden wurde und der Sprengstoff eine ganz neues Zeitalter erreicht hat und man jetzt auf einmal mit einem kleinen Bündel Sprengstoff sehr viel Schaden anrichten konnte. Viel mehr Schaden, als man das vorher als Einzelperson ausrichten konnte, ne? Und man musste kein besonders guter Schütze sein, um eine Bombe zu werfen. So. Und das haben die Anarchisten im 19. Jahrhundert dann genutzt, um Morde durchzuführen. Und das gab es natürlich nicht nur Morde mit Bomben, aber die Bombe wurde auf jeden Fall zur modernen Waffe des Terrors. Der italienische Revolutionär Carlo Pisacane hatte als erster diese Idee der Propaganda der Tat, die ich eingehend schon mal erwähnt hatte, formuliert und hat eben politisches Manifest geschrieben, in dem er festlegt oder deduziert, dass Ideen aus Taten entspringen und nicht umgekehrt, und deshalb müsste man Taten vollführen, die dann die Ideen bei den Menschen auslösen, die man haben will. Und die Morde an den Aristokraten wurden von den Anarchisten teilweise eben in diese Richtung gedeutet, dass gesagt wurde, so kann man die breite Mehrheit der Öffentlichkeit zu einer Abkehr von Monarchie bewegen. Michael Bakunin schrieb später, also 1870, in Briefen an einen französischen Freund:
Wir müssen unsere Prinzipien nicht mit Worten, sondern mit Taten verbreiten. Denn dies ist die populärste, stärkste und unwiderstehlichste Form der Propaganda.
Also ja, das ist natürlich jetzt vielseitig auszulegen. Bedeutet das die Propaganda der Tat jetzt, dass man jemanden ermordet? So, na, so wurde es natürlich ausgelegt von den extremeren Flügeln der anarchistischen Bewegung und von anderen Bewegungen auch. Propaganda der Tat könnte ja natürlich auch was ganz anderes bedeuten. Also ein positives Zeichen setzen wäre ja vielleicht auch Propaganda der Tat. But what do I know? Kropotkin selber, der auch sehr einflussreich war in der anarchistischen Bewegung, schrieb: Eine einzige Tat macht mehr Propaganda in wenigen Tagen als 1000 Pamphlete. Nach dem Anschlag auf Zar Alexander II. Gab es aber keine weitere Revolution, die blieb quasi aus. Was es gab an der Bewegung, wurde in den Tagen danach relativ schnell zerschlagen, aber diese Idee hat sich eben ausgebreitet wie ein Lauffeuer durch Europa, sage ich mal. Und auch wenn sich danach Führer wie Kropotkin später davon distanziert haben, er schreibt zum Beispiel in Le Revolte, Le Revolté:
Es ist eine Illusion zu glauben, dass einige Kilo Dynamit genug sein werden, um gegen eine Koalition von Ausbeutern zu gewinnen.
Aber in der Realität hat es dazu geführt, dass also sehr viele Attentate verübt wurden. Die Historikerin Carola Dietze hat in diesem Gewirr des Terrorismus im 19. Jahrhundert 5 Männer vor allem rausgearbeitet, die sie für entscheidend hält im Rahmen der Entwicklung des modernen Terrorismus. Und sie hat eben auch in ihrem Buch herausgearbeitet, dass es gewisse Voraussetzungen geben muss, bis quasi diese Idee des modernen Terrorismus erfunden werden kann, wo gewisse Leute erkennen, dass sich eben durch die Ausübung von spektakulärer Gewalt, also Fokus auf dem Spektakulär, sich die neuen Massenmedien dazu benutzen lassen, um die gesamte Öffentlichkeit zu erreichen und psychologisch zu beeinflussen. Und damit will man natürlich gezielt politische Veränderungen irgendwie erzwingen oder vollziehen oder irgendwie auslösen. So. Und für diesen Mechanismus ist natürlich die Voraussetzung, dass man sowas wie Massenmedien und eine Massenöffentlichkeit hat. Ansonsten macht es ja gar keinen Sinn, wenn es keiner mitbekommt. Und dementsprechend, da wir jetzt in Europa des 19. Jahrhunderts all diese Vorbedingungen gegeben haben und die Idee der Propaganda der Tat sich verbreitet hat, es gab die ersten Attentate in Russland und das Ganze sorgt dann dafür, dass auch in Frankreich auf Napoleon III. Ein Anschlag verübt wird. 1858.
Ja. Am 14. Januar 1858 führt der italienische Nationalist Felice Orsini zusammen mit seinen Mitverschwörern einen Anschlag auf den französischen Kaiser Napoleon III. Durch. Wie Zar Alexander II. Sollte auch Napoleon III. An diesem Abend in seiner Kutsche unterwegs sein. Begleitet von seiner Frau Kaiserin Eugenie. Das Ziel der Fahrt, die Pariser Oper, wo Rossinis Wilhelm Tell auf dem Programm stand. Ein Werk, das von einem Schweizer Nationalhelden erzählt, der einen tyrannischen Herrscher tötet und damit den Aufstand auslöst. Für Orsini war die Wahl dieses Abends symbolträchtig. Sein Ziel war die Wiedervereinigung Italiens als Republik, frei von fremder Herrschaft und Tyrannei. Napoleon III. Galt für Orsini als Verräter an der italienischen Sache, da seine Politik gegenüber Italien zwiespältig und unbefriedigend geblieben war. Mit dem Anschlag wollte Orsini die Aufmerksamkeit der Welt auf die Lage Italiens lenken und den französischen Kaiser für seine vermeintlichen Verfehlungen bestrafen. An diesem Abend war es soweit. Orsini und seine Mitverschwörer warfen insgesamt 3 Bomben auf die kaiserliche Kutsche. Die Explosionen waren gewaltig. Die Straßen wurden erschüttert und zahlreiche Menschen, die sich in der Nähe befanden, wurden verletzt oder getötet. Doch Napoleon III. Und seine Frau überlebten den Anschlag unverletzt. Obwohl das Attentat scheiterte, erlangte Orsini durch diese Tat weltweite Bekanntheit. Sein Ziel, die Aufmerksamkeit auf das Schicksal Italiens zu lenken, wurde zumindest teilweise erreicht. Doch anstatt die französische Politik radikal zu ändern, führte der Anschlag zu schärferen Sicherheitsvorkehrungen und ließ Napoleon III. In seinem Entschluss bestärken, härter gegen politische Extremisten vorzugehen. Orsini selbst wurde gefangen genommen und wenige Monate später, im März 1958, hingerichtet.
Spannender Fall, weil wir hier eben auch die gegenseitige Radikalisierung von Terroristen und dem Staat dann sehen, weil der Staat dann unter Napoleon III. Auch mit mehr Sicherheitsvorkehrungen, mehr Repressalien und so weiter agiert und den Anschlag als Grund, Begründung, Vorwand nimmt, um seine eigenen Möglichkeiten auszuweiten, die Bevölkerung irgendwie zu überwachen. Ja, und beide hier auch wieder der Sprengstoff, die modernste und spektakulärste Waffentechnologie, das größte, the biggest boom for the bang, the biggest boom for the buck. Ich weiß, wie die Amerikaner das sagen würden, aber ihr wisst, was ich meine. Und die Idee war eben ja auch wieder, dass ein Signal gegeben wird, das ist ein Symbolmord. Es soll eine Bombe hochgehen und dann soll sich ganz Italien erheben. So, das war die Idee. Und damit sind eben die Merkmale von Terrorismus erfüllt, wenn es mehr um den Symbolakt geht, wie um den tatsächlichen Nutzen dieser Zündung der Bombe. Ja. Und die Revolution löst Orsinis Anschlag natürlich nicht aus, aber die Nachricht davon verbreitet sich trotzdem rasend schnell. Und obwohl er noch während des Prozesses einiges an Sympathie gewinnen kann, verhindert er seine Todesstrafe natürlich nicht. Aber die Italiens Wiedervereinigung wird nach dem Anschlag von Napoleon III. Zunehmend forciert und er verspricht dem sardinischen König militärische Unterstützung gegen die österreichischen Habsburger, die damals weite Teile von Norditalien besetzen. Und so wird Italien tatsächlich 1861 wiedervereinigt, wenn auch schon nicht als Republik, die geplant wurde, sondern eben unter der Herrschaft des sardinischen Königs. Und damit wurde Orsinis Wunsch teilweise schon auch erfüllt in den wenigen Jahren nach seinem Anschlag. Ja. Also ganz unerfolgreich war er damit nicht, auch wenn das am Ende natürlich von dem Mann durchgesetzt wurde, den er versucht hat umzubringen. Zweifelhafte Analyse seitens Orsinis vielleicht. Ja. Aber er hat ein spannendes Beispiel aus Nordamerika, des frühen Terrorismus von Susanne Dietze. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Entstehung des Terrorismus, ist John Brown, der 1858 in den USA ein Waffenarsenal in Harper's Ferry eingenommen hat. Und Brown wollte mit seinem terroristischen Anschlag die Sklaverei abschaffen und hoffte, durch den Akt eine Sklavenrevolte in den Südstaaten auslösen zu können. Und obwohl er ursprünglich geplant hat, sich mit den befreiten Sklaven in die Berge zurückzuziehen, hat er seine Strategie dann angepasst, nachdem er von Rossinis Anschlag in Europa gehört hat. Also ursprünglich war der Plan eher so ein bisschen Mohammed-mäßig. Wir gehen in die Berge, sammeln unsere Kräfte und dann kommen wir zurück. Aber nachdem er von Rossinis Anschlag gehört hat, verändert er die Strategie und die Idee war dann, durch den eigenen Akt der Gewalt Öffentlichkeit zu erreichen und einen terroristischen Plan umzusetzen. Und er sollte gleichzeitig seine Anhänger motivieren und die Sklavenhalter in Angst versetzen und damit so eine Art psychologische Kriegsführung starten. Und die Ideale, die hinter der Aktion von John Brown standen, waren absolut in aufklärerischen Ideen verwurzelt. Er hat es quasi, er wollte die Sklaverei abschaffen, er war ein extremer Abolitionist. Gleichzeitig bedient er sich extremer Gewalt, um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Und das ist generell so ein ganz gutes Beispiel für auch den europäischen anarchistischen terroristischen die Anschläge. Es geht dabei generell darum, aufklärerische Ideale durchzusetzen und nach Freiheit, Demokratie und Abschaffung von Leibeigenschaft und Sklaverei strebt. Gleichzeitig ist es Mittel davon, extreme Gewalt, um die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Ja, also ein sehr spannender Dualismus, finde ich. Das letzte große Beispiel, was Dietze in ihrer Argumentation da noch anführt, ist Oskar Wilhelm Becker, der 1861 eben versucht hat, Kaiser Wilhelm I. zu ermorden, aber scheiterte. Und Becker wird von Dietze selber als ein Nachahmer von Rossini und Braun eben gesehen. Man sieht, dass er die Taktiken quasi weiterentwickelt und auf die eigenen politischen Ziele ausgerichtet wurden. Und genauso hat eben John Wilkes Booth, der Abraham Lincoln, dann auch 1865 ermordet. Also es sind wenige Jahre, wo die ganze Zeit Anschläge auf die Führer von Staaten starten. Ja, das passt eben auch damit sehr gut in das Bild und in diese Zeit hinein. Und in dieser Kette von Attentaten bildet sich nach und nach das raus, was wir als den modernen Terrorismus kennen und ist damit eben der Terrorismus der ersten Welle. Ja, die nächste Welle, die dann sich daran anschließt, ziemlich nahtlos, ist die Welle der antikolonialen terroristischen Aktionen. Aber dazu kommen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Ich glaube, das reicht für heute. In der nächsten Folge werden wir versuchen, die nächsten drei Wellen relativ schnell zu behandeln, nachdem wir heute so lange für die erste gebraucht haben. Und das Ganze noch ein bisschen aufs Jetzt zu beziehen, noch ein paar Learnings daraus mitzunehmen und irgendwie versuchen, das Thema Terrorismus noch zu einem positiven Ende zu bringen. Dass wir irgendwie da rausgehen mit dem Gefühl, wir haben was Gutes gelernt und können damit vielleicht besser umgehen, wer weiß. Das wäre mein Ziel für die nächste Folge. Aber ja, so viel hier erstmal. In der nächsten Folge wird es dann tatsächlich dann auch dahin, werden wir auch dahin kommen, dass eben die Anschläge zunehmend gegen Zivilisten ausgeführt werden. Was wir jetzt in der ersten Welle noch nicht so sehen. Da gibt es ja durchaus immer militärische oder politische Ziele für die Anschläge. Was wir aber heute aus der heutigen Folge zusammenfassend auf jeden Fall sagen können, ist, dass sich Terrorismus eben immer, selbst in der ersten Welle, gezielt dadurch eingesetzt wird, um durch extreme Gewalt Aufmerksamkeit zu erlangen und Angst zu verbreiten oder irgendeine andere Art von Reaktion in der Öffentlichkeit hervorzurufen. Aber damit wird eben mit diesem Mechanismus der modernen Öffentlichkeit und der modernen Massenmedien schon seit dem 19. Jahrhundert gespielt, dass je schlimmer die Tat, je bekannter das Ziel der Tat, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass jeder das auch mitbekommt ist. Und das wird sich eben hier gezielt zunutze gemacht. Dazu kommen natürlich so technische Neuerungen wie Sprengstoff und TNT. In der nächsten Folge dann Flugzeuge. Auch eine technische Neuerung, die dazu führt, dass Terrorismus auf einmal ganz anders eingesetzt wird. Und wir sehen auch, wie Sachen wie Flugzeuge teilweise wieder komplett aus der Mode kommen. Und ja, es da so Auf- und Abbewegungen gibt. Und wir fragen uns in der nächsten Folge auch noch, wie sinnvoll diese Einteilung in 4 oder 5 Wellen überhaupt generell ist. Aber genau, dazu alles mehr nächste Woche. Ich habe jetzt, glaube ich, genug geteasert. Es gibt auch die Forschungstheorie, auf die ich gestoßen bin, dass eben Demokratien anfälliger sind für Terrorismus wie andere Staatensysteme, weil die breite Öffentlichkeit eben einen wichtigen, so viel Einfluss hat auf demokratische Entscheidungsprozesse. Andernfalls, wenn ich mir die Assassinen und die Sicari anschaue, dann muss ich sagen, das funktioniert auch ganz gut ohne Demokratie, wenn man einfach dann nur die Herrscherfamilien terrorisiert. Dann hat man einen viel kleineren Kreis, den man in Angst versetzen muss, so. Und einen viel kleineren Kreis, den man damit irgendwie angreifen muss. Ja, also das ist so ein Hin und Her. Natürlich, moderne Demokratien mit Massenmedien ist nochmal ein anderes Thema, wie wahrscheinlich auch demokratische Strukturen im Mittelalter. Aber ja, also ist es auf jeden Fall kein Phänomen, was sich nur auf Demokratien beschränkt. Und die Frage, wie viel Demokratien können auch dazu führen, dass Extremisten sich wieder deradikalisieren. Leider ist aber oft die Spirale anders, dass sich quasi die offenen Gesellschaften immer weiter schließen, um scheinbar sich zu schützen, aber damit genau das erreichen, was die Terroristen eigentlich wollen. Da will ich auch in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr drüber reden, über dieses. Also wir spielen ja eigentlich genau das Spiel der Terroristen, wenn wir uns danach in radikalere Diskurse begeben. Das Ziel, die Öffentlichkeit zu erreichen, ist der erste Schritt, den wir heute besprochen haben, aber daraus resultieren auch noch andere Dinge, die gezielt forciert werden. Du schaffst ein Wir- und Sie-Denken, du sorgst dafür, dass es neue Bruchlinien in der Gesellschaft gibt. Und all diese Dinge sind quasi nicht nur Angst, die der Terror auslöst, sondern sind so sekundäre Prozesse, die dann losgetreten werden, die alle auch sehr, sehr ungesund ist und die alle langfristig immer auch Ziel des Terrorismus sind. Und da denken wir aber oft nicht so aktiv drüber nach, glaube ich.
Ich habe mich jetzt gerade noch gefragt, ab wann ein Befreiungskampf zu Terrorismus wird. Also das ist halt auch, wo verläuft da eine Grenze? Das finde ich auch sehr schwer zu sagen. Die Beweggründe dahinter können noch so hehre sein. Oder wie sagt man, noch so hehre Ziele können dahinter stehen. Aber die Frage, wie lange man damit gut fährt.
Ja, ich würde sagen, es ist nie die richtige Art und Weise, einen öffentlichen Diskurs, und es ist auch nie die einzige Art und Weise, einen öffentlichen Diskurs zu beeinflussen. Man kann einfach Facebook-Ads kaufen, wie man heute, wie man gelernt hat, im letzten Mal kämpfen oder anders. Also man muss keine terroristischen Anschläge verüben, um einen öffentlichen Diskurs zu beeinflussen. Und es funktioniert aber sehr gut. Das ist ja das Traurige daran. Also es funktioniert eben insoweit sehr gut, dass es immer zu einer breiten medialen Öffentlichkeit führt und wir jedes Mal wieder dieses Vier-Punkte-Programm durchlaufen, was wir am Anfang besprochen haben. Und um das zu durchbrechen, das ist eine sehr schwere Aufgabe, weil das, glaube ich, auch alles sehr so ein bisschen fast wie so, als hätte die Gesellschaft einen Instinkt und beißt sich jedes Mal wieder in den eigenen Schwanz.
Und damit, aber Selbstmordanschläge kommen dann ja eher in der zweiten Folge, aber das weiß ich nicht.
Genau, aber was ich heute ja schon versucht habe, so ein bisschen anzusprechen, auch, dass eben dann immer mehr gezielt einfach Zivilisten die Ziele sind, der Anschläge und so. Das ist tatsächlich eine relativ neuere Erfindung. Das ist ein Problem. Selbstmordanschläge gegen Zivilisten gibt es seit 50 Jahren. Das ist noch keine so uralte Erfindung, wie es uns vielleicht erscheint. Terrorismus ist sehr alt, wie wir heute gesehen haben. Der Selbstmordanschlag gegen Zivilisten ist noch relativ jung. Und hat seine Wurzeln in Asien, aber dazu mehr nächste Woche. Wenn ihr keine Terroristen seid, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Ich glaube, das ist der beste Verkaufspitch, den ich bis jetzt jemals hatte. patreon.com/allezeitderwelt. Da könnt ihr uns für ein Bier im Monat anfangen zu unterstützen und gerne auch mehr. Und wir freuen uns da sehr, sehr drüber über alle, die uns einen kleinen Obolus monatlich dafür geben, dass wir hier die Recherche machen und die Show machen. Es motiviert einfach, wenn man weiß, es gibt Leute, denen ist es auch ein Euro wert. So, ne? die Leute, die uns unterstützen und gerne genannt werden wollten, sind Petrosilius Zwackelmann, Onkel Didi, Freier Stuart, Fanny Dietrich und der coolere Herr Fischer vom Ardenn-Gymnasium. Vielen lieben Dank für die Unterstützung und vielen lieben Dank an alle anderen, die uns auf YouTube unterstützen oder die uns auch einfach nur teilen, weiterempfehlen. Das hilft uns sehr viel. Wir freuen uns über all die neuen Hörer, die dadurch reinkommen, und ich hoffe, ihr hört nächste Woche wieder zu, wenn wir uns noch ein bisschen konkreter mit dem Terrorismus beschäftigen.
Bis dahin, boom. Nein.
Bis dahin, ja, genau. Bleibt terrorismusfrei, bitte. Ja.